Unser Ziel ist es normalerweise nicht zu sagen, wir sind die Externen, ihr seid die Internen, sondern wir sind ein Projektteam, was ein Ziel hat und das versuchen wir gemeinsam zu erreichen.
Unser Slogan, sein, wer man ist, zeigen, was man kann.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind heute hier mit Lena Michel und Chris Schröer-Lopez, beide von der eCore. Ich freue mich, dass ihr beide hier seid und den Weg hier ins Studio gefunden habt. Erzählt doch mal ein bisschen was zu euch. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns auch sehr. Genau, ich bin Lena Michel. Ich bin seit kurzem 35 Jahre alt, lebe auch hier in der Nähe von Frankfurt in Langen. Bin hier zu meinem Mann gezogen, komme eigentlich aus der Nähe von Bremen, also bin ein kleines Nordlicht, aber jetzt mittlerweile in der Nähe von Frankfurt. Genau, ansonsten glaube ich, zu dem, was wir machen, bin ich bei eCore als Requirements Engineer, als Beraterin unterwegs und intern bin ich noch Teamlead, sogenannter Practice Lead heißt das bei uns für das Thema Requirements Engineers Integration. Da kommen wir im Laufe des Podcasts ja noch ein bisschen drauf, was das genau heißt. Ansonsten in meiner Freizeit, ich wandere sehr gerne, bin gerne draußen, mache Yoga und engagiere mich sonst noch im NABU, also ein bisschen auch draußen sein.
Wandern und draußen ist immer gut.
Ja.
Sehr gut. Ja, dann auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin sehr gespannt. Christopher Schröer-Lopez, aber gerne einfach Chris. Der Name ist so schon lang genug. Genau, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das heißt, aus dem Pott, vielleicht hört man zwischendurch dann mal. Komme aus Duisburg, bin entsprechend jetzt einmal hier runtergefahren zu diesem Podcast. Ja, ich bin 31 Jahre alt mittlerweile. Was mache ich privat? Ich bin eigentlich so ein Sport-Junkie. Das heißt, ich mache Sport, gucke Sport. Gerade alles, was so im amerikanischen Raum passiert, da bin ich immer sehr begeistert. Das heißt, da kann man mir jede Menge Fragen zu stellen.
Was da dein Lieblingssport hat?
Boah, schwierig. Ich gucke ja eigentlich alles. Football ist immer dabei. Gerade ist ja Playoffs NBA, NHL, das heißt, da bin ich auch drin. Cool. Baseball ist nicht so meins, obwohl ich es bald gucken gehe, wenn ich in New York bin.
Oh, cool.
Mal schauen, ob ich das Spiel dann auch noch verstehe und auch noch gucke werde, aber mal schauen.
Sehr schön.
Wir werden sehen. Genau, was mache ich bei eCore? Ich bin mittlerweile seit 5,5 Jahren da und bin dort im Bereich Projektmanagement unterwegs. Das heißt, ich mache eher ja, Projektleitertätigkeiten, agile Tätigkeiten, halt so ein bisschen als Scrum Master unterwegs. Alles, was da so entsprechend anfällt. Ja, und habe mich entsprechend ich bin nach dem Studium dahin gegangen, dann entsprechend jetzt als ja, Senior Consultant, Projektleiter dort so ein bisschen reingearbeitet in die ganzen Themen. Ursprünglich komme ich nämlich aus einem ganz anderen Bereich.
Woher?
Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau. Das heißt, eher war ich so auf der technischen, was zum Anfassen Seite. Ja, und dann hat es mich irgendwie in die IT verschlagen. Hab gedacht, komm, ich probiere das mal aus. Klingt auf jeden Fall spannend. Wenn es nicht ist, kann ich immer noch den Job wechseln. Aber dann bin ich jetzt doch schon seit 5,5 Jahren da. Dementsprechend war es doch nicht so schlecht.
Nicht schlecht. Okay, vielleicht auch gleich dazu zu Lena. Wie war dein Werdegang so? Wie bist du bei eCore reingekommen? Was hast du vielleicht vorher gemacht?
Studiert habe ich Wirtschaftswissenschaften. Ein bisschen aus der, naja, ich wusste nicht so genau, was ich machen will. Und so Wirtschaft erstmal ist irgendwie vielleicht nicht ganz verkehrt. Habe dann auch gedacht, ich gehe eigentlich ins Controlling, also Unternehmenscontrolling, Financing. Bin dann aber über Kontakte direkt in die Beratung gerutscht und war dann bei anderen größeren Beratungen, Capgemini, CGI. Und habe genau, also mein ganzes Berufsleben bisher in der Beratung verbracht, bin aber auch Richtung Projektleitung PMO eingestiegen, habe also auch sehr methodisch am Anfang gearbeitet, habe dann aber irgendwann gemerkt, ich möchte wissen, was wir da machen, was wir da eigentlich entwickeln in unseren Projekten und habe mich dann entschieden, ein bisschen mehr in die Richtung ja, Requirements Engineering, Business Analyse zu gehen und genau, habe dann so meinen Gang gefunden. Ja, bei eCore bin ich seit 3,5 Jahren, also seit Oktober 2020. Mitten in Corona hat es mich dann doch zu eCore verschlagen. Ja, waren auch lustiges Interview, lustiges Vorstellungsgespräch mit halb virtuell, halb vor Ort. Das ist dann schon komisch, wenn man sich dann irgendwie so vor einem Laptop irgendwie, mit dem man eigentlich das Gespräch führt, auch irgendwie vor so einem Laptop zusammen, ja weiß ich nicht, quetscht, um denjenigen, der noch virtuell dabei ist, auch sehen zu können.
Das heißt, du warst irgendwie mit jemandem live und dann war noch jemand dazugeschaltet?
Ja, genau, okay. Genau. Ja, ich bin damals nach Köln gefahren, da hatten wir so ein WeWork-Büro und habe da in so einem Coworking-Space, quasi natürlich in einem einzelnen Büro, aber mit einem mich dort getroffen, genau, und der andere war virtuell zugeschaltet. Das war ein bisschen
witzig, ja.
Strange.
Ja. Gut, dann kommen wir mal zur wichtigsten Frage in diesem Podcast, wie das Leonie immer so schön betitelt. Was ist denn eure Lieblingspizza persönlich?
Ja, Lieblingspizza. Gute Frage. Also normalerweise würde ich immer sagen Fungi, weil ich bin so ein Champignon-Freak. Meine Freundin kriegt schon immer eine Krise, wenn ich sage, wir machen wieder irgendwas mit Champignons. Aber ich mag gerne Champignons. Spinatpizza geht auch immer. Also ich glaube, eine von den beiden. Da liege ich nie mit falsch.
Ja, die klassischeren Pizzen.
Ja.
Na, auch nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. Und Lena?
Ja, ich bin glaube ich noch klassischer und ein bisschen langweilig unterwegs. Also tatsächlich Margherita. Also tatsächlich mit möglichst wenig. Wenn, dann mit irgendwie noch frischen Tomaten, ein bisschen Rucola. Aber
eine gute Margherita ist halt auch gefühlt die beste.
Genau. Ja.
Sehr schön. Gut, dann steigen wir vielleicht so ein bisschen mehr ein. Gerade haben wir schon so ein bisschen den Werdegang von euch gehört. Und dann ist jetzt die Frage, wie lange seid ihr bei ICO? Das habt ihr auch schon beide gesagt. Jeweils 5 und 3,5 Jahre, glaube ich. Genau. Und wie seid ihr denn dort eingestiegen? Also wie war der Einstiegsweg bei euch quasi?
Ich war vorher in anderen Beratungen. Wir hatten aber ein größeres Projekt, wo auch schon ICO-Kollegen waren. Also man kannte ICO irgendwie schon so ein bisschen und wusste, wer das ist. Also zumindest die Leute, nicht so richtig, was die machen. Aber ich habe dann, wie gesagt, nochmal ein paar andere Stationen in meinem Beraterleben eingelegt, kannte aber dementsprechend schon einige. Also es gibt auch einige mittlerweile, also jetzt immer noch Kollegen, die auch vorher bei Capgemini waren, also man kannte sich. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich bin bereit, habe dann zu Sven Schlünzen, mittlerweile Geschäftsführer, damals unser Abteilungsleiter, gesagt, lass doch mal sprechen. Genau. Und so bin ich dann
in das halb virtuelle Gespräch reingekommen.
Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Ich glaube wirklich auch das für mich merkwürdigste Vorstellungsgespräch, was ich überhaupt geführt habe. Das klingt jetzt total negativ, aber zum einen eben aufgrund dieser Situation, so halb virtuell und halb vor Ort, dass man immer irgendwie versucht hat, den einen oder den anderen anzugucken. Aber auch vom Gespräch irgendwie selber. ICO ist da. Also ich habe mich total vorbereitet und ganz viele fachliche Fragen, die ich hätte beantworten können. Aber worauf wir bei ICO immer mehr Wert legen, ist dieser sogenannte ICO-Fit. Und deswegen haben wir über alles Mögliche irgendwie geplaudert und gesprochen. So ein bisschen kannte man sich halt auch, zumindest den einen, also den Sven kannte ich ein bisschen, aber das war irgendwie so, hinterher dachte ich so, ich weiß auch nicht, die wissen ja überhaupt nichts über mich, ob ich das überhaupt inhaltlich fachlich kann. Aber ja, das war ein bisschen.
Die haben quasi nur geschaut, ob du eine ICO-Rianerin bist.
Richtig, genau, ja.
Bei dir?
Ja, bei mir war das so ein bisschen, ja, ich komme ja aus dem ursprünglich anderen Bereich, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau. Ich hatte eigentlich so den Plan, ich möchte gerne in die Beratung rein. Habe aber gedacht, gut, ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert, da war jetzt IT nicht direkt der naheliegendste Einstiegspunkt. Habe aber entsprechend geguckt, was gibt es denn so in dem Bereich. Habe mich bei verschiedenen Firmen beworben, wo ich aber auch schon so gesagt habe, manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Und habe über einen meiner besten Freunde, der auch immer noch bei ICO arbeitet, der hat mir dann gesagt, bewirb dich einfach mal bei uns. Bin auf die Seite gegangen, IT, habe ich gedacht, ja gut, komm. Projektmanagement haben sie auch, dann probieren wir das Ganze einfach mal.
Give it a shot.
Ja, genau. Give it a shot. Wie gesagt, wenn es nichts ist, kann man immer noch Nein sagen. Oder wenn man merkt, dass es doch nicht, kann man auch immer noch wieder gehen. Und ja, hab dann gedacht, komm, probieren wir es einfach mal. Hatte dann kurz danach auch schon mein Bewerbungsgespräch. Erstmal virtuell, entsprechend per Telefon, einfach kurz ein paar Fragen beantwortet. Das war auch ganz entspannt. Damals mit dem Michael Faupel, der auch einer unserer, ich sag jetzt mal, Bereichsleiter aktuell ist. Ganz entspannt, da ging es auch eher darum, ne, passte ich vom ICO-Fit sozusagen dazu. Hat anscheinend gepasst, weil kurz danach hatte ich dann ein zweites Gespräch mit dem Sebastian Hergesell, auch heute einer unserer Geschäftsführer. Bin dafür entsprechend nach Hamburg einmal gefahren, das war noch alles vor Corona, dementsprechend war das in Präsenz ganz entspannt. Ja, und hatte dann da entsprechend mein Gespräch, wie gesagt, so ein bisschen Richtung Projektmanagement, ein bisschen auch Requirements Engineering, weil ich halt aus der Wirtschaftsingenieur-Ecke war. Mit IT hatte ich ja noch nicht so viel am Hut, aber da ich ja frisch eingestiegen bin als Junior, haben die gesagt, ne, erstmal reinkommen, gucken, ob das Gefilde einem gefällt, die IT-Umgebung gefällt. Und wenn es passt, dann wird man sich da schon reingewöhnen und ich habe mich da entsprechend reingefuchst und dann, wie gesagt, sind jetzt schon 5,5 Jahre, Zeit verfliegt. Ja, scheinbar war es doch gar nicht so schlecht.
Ja, ist ganz witzig, bei uns ist das ja so ein bisschen gegenläufig fast. Du aus dem technischen Vorher gehst jetzt so ein bisschen in die allgemeinere Projektmanagement-Richtung, bei dir gerade andersrum.
Ja.
Ganz lustig. Okay, ihr habt ja auch schon eure Position genannt, vielleicht könnt ihr nochmal ganz knapp ein paar Sätzen zusammenfassen, was ihr gerade so macht, so was für Aufgaben das beinhaltet.
Ja, also ich bin, ja wie gesagt, als Senior Consultant Projektmanagement unterwegs. Das heißt, ich bin ja aktuell primär in so Projekten, wo ich entweder als Scrum Master unterwegs bin. Das bedeutet, wir haben ein Projektziel, wo wir beispielsweise eine Software implementieren wollen. Und als Scrum Master bin ich dafür zuständig gewesen oder auch immer noch zuständig, dass wir das Ganze in einer agilen Arbeitsweise machen. Das bedeutet, ne, viele Unternehmen, früher war alles klassisch, Wasserfallmethode, heutzutage wollen viele Unternehmen sagen, okay, agil, wir wollen das Ganze gerne agil aufziehen. Gerade manche Unternehmen haben noch gar nicht mit Agilität gearbeitet, manche Unternehmen haben da schon Berührungspunkte, sind da schon ein bisschen agiler aufgestellt und wollen halt das ganze Projekt dann einfach agil aufstellen. Das heißt, dort bin ich dann ja häufig im Einsatz, um zu schauen, erstens, wie können wir das Projekt agil aufziehen, was brauchen wir dafür, wen brauchen wir dafür, welche Termine, Zeremonien, wie es ja genannt wird, brauchen wir dafür und macht das Ganze überhaupt Sinn, weil es gibt ja auch Projekte, wo es gar keinen Sinn ergibt, groß agil zu arbeiten, weil da ist der Scope fix, da ist das Ziel fix, man weiß exakt, was man machen muss, weil regulatorisch abgeriegelt oder vorherbestimmt. Dann brauchst du nicht groß agil arbeiten, dann kannst du natürlich Dailies machen, Fragmente aus der Agilität entsprechend herausnehmen, aber den Rest braucht man dann entsprechend nicht übernehmen. So, das ist so meine eine Tätigkeit. Ansonsten ja, bin ich noch ein bisschen als Projektleiter unterwegs. Das heißt, da geht es wirklich mehr darum zu schauen, okay, wie ist die Projektplanung, Ressourcenplanung, wen brauchen wir alles, welche Risiken gibt es im Projekt, was müssen wir mit wem absprechen, sind alle informiert, alle entsprechenden Parteien und Stakeholder an einen Tisch zu bringen und entsprechend zu gucken, dass das Projekt in Time und in Budget durch die Tür geht.
Läuft, ja. Einfach alles so ein bisschen im Überblick behalten.
Ja, genau. Also ich bin häufig eher in ja, prozessualen, übergreifenden Rollen tätig. Das heißt, ich gehe nicht so fachlich rein. Das habe ich am Anfang mal gemacht. Als ich eingestiegen bei eCore, da war ich auch als Business Analyst unterwegs. Das heißt, wirklich mit Entwicklern im Coding ein bisschen unterwegs gewesen, wo ich mich dann auch ein bisschen reingefuchst habe, aber irgendwann auch gesagt habe, gut, das ist nicht meine Welt. Dementsprechend habe ich dann auch gemerkt, okay, ich wechsle mehr Richtung Projektmanagement. War alles auch kein Problem, konnte ich mich dann entsprechend nach ausrichten.
Cool.
Und hat ganz gut geklappt.
Sehr schön. Das ist dann mehr so die Welt von der Lena.
Richtig, ich wollte gerade sagen, da wo Chris sagte, das ist nicht so meine Welt, da bin ich unterwegs als Requirement Engineer oder Business Analyst. Ich glaube, die Grenzen sind schwimmend. Ich glaube, es gibt offizielle Definitionen, die auch ein bisschen unterschiedlich sind, aber in der Praxis verschwimmt das alles in sich. Und wir haben auch die Leute bei uns, die natürlich sehr, sehr fachlich, sehr, sehr prozessual unterwegs sind. Ich und mein Team sind aber in der Integration tatsächlich etwas technischer unterwegs. Und das heißt, wir erheben Anforderungen, also Requirements Engineering Anforderungserhebung, aber nur indirekt für den Endnutzer oder für den Kunden am Ende, sondern sehr viel stärker für die Systeme, die wir miteinander integrieren. Deswegen, das war auch am Anfang ein bisschen eine Umstellung. Ich war vorher auch, wie ich es immer nenne, so klassischer BA und habe irgendwie fachlich ein bisschen was gewusst. Und wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß eben auch, wie so Anforderungen oder User Stories beschrieben sein können, im Sinne von ich als Nutzer möchte. Das macht, wenn man Systeme miteinander integriert, ein bisschen wenig Sinn. Wenn man schreibt, ich als System SAP FSCD möchte gerne, das klingt alles ein bisschen komisch, aber genau darum geht es am Ende. Also, dass wir beschreiben, dass zum Beispiel ein SAP FSCD-System, PR-SOAP-Schnittstelle im XML-Format, Mahndaten an ein Folgesystem oder zum Beispiel an eine Integrationsplattform sendet, mit der dann weitergearbeitet werden kann. Das heißt, wir sind durchaus ein bisschen technisch unterwegs, ich bin ein bisschen technisch unterwegs. Und wie mache ich das? Viel der Arbeit ist durchaus, sich in Schnittstellenbeschreibungen von den entsprechenden Umsystemen, sich da durchzuwühlen, sich da durchzulesen, um eben weitere Schnittstellen dann beschreiben zu können. Aber ganz, ganz viel sind auch Workshops. Workshops durchzuführen, mit Menschen zu sprechen und diese Ergebnisse dann entsprechend zu dokumentieren. Und wie eben erwähnt, entweder wenn wir im Agilen unterwegs sind, meistens klassischerweise in User Stories oder in anderer Form eben für die Entwickler aufzubereiten und zu beschreiben, dass die das entsprechend umsetzen können. Genau. Das ist so meine Requirements Engineering Tätigkeit. Dann, wie gesagt, als Teamlead, das, was man als Teamlead halt so macht, viel Förderung von Mitarbeitern. Und ein Herzensthema von mir, Female Empowerment. Da haben wir auch eine Initiative zu, die ich mitsteuere und mitbegleite.
Sehr cool, das ist immer gut, das unterstützen wir ja auch beim ITCS immer aktiv, wie vielleicht die einen oder anderen Zuhörer das auch schon wissen oder ihr vielleicht auch wisst, auf unseren Messen haben wir immer eine eigene WIT, also Women in Tech Bühne und versuchen dort auch generell die Präsenz ein bisschen zu stärken und insgesamt 50-50 von allen Speakern zu schaffen. Deswegen auch 50-50, heute perfekt, jeweils eine Frau, einen Mann, das ist wie auf die Faust aufs Auge.
Ja,
auch super spannend, was ihr beide macht. Und auch perfekt, dass ihr beide so ein bisschen konträr seid und das von beiden Seiten so ein bisschen beleuchten könnt. Vielleicht könnt ihr auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, was macht eCore denn allgemein konkret? Also allgemein konkret ist auch so wieder ein bisschen widersprüchlich, aber einfach, was macht eCore denn? Geht es um Software? Was sind so die Thematiken, mit denen sich eCore generell beschäftigt?
Wir machen wirklich ganz viel, deswegen spicke ich jetzt hier auch mal ein bisschen. Also grundsätzlich sind wir international aufgestellt. Technologieberatung nennt sich das ja mittlerweile, nicht unbedingt IT-Beratung, sondern Technologieberatung. Wir sind aber auch Softwarehersteller. Wir haben auch ein paar eigene Produkte, die wir halt herstellen und entsprechend auch implementieren bei unseren Kunden. Ja, die Themen sind Digitalisierung von Geschäftsprozessen oder Geschäftsmodellen auch, vor allem bei Versicherern, Banken und dem Public Sector. Das sind so unsere Branchen, in denen wir unterwegs sind. Und ja, großer Fokus aktuell natürlich weiterhin auf die Automatisierung von End-to-End-Prozessen. Das ist immer noch ein Thema, gerade in den Bereichen und den Branchen, die ich gerade genannt habe. Wir sind immer ja ein bisschen hinterher hinter allem, aber eben auch der Aufbau, die Weiterentwicklung von zukunftsfähigen Systemlandschaften. Also das, was wir machen, Integration, aber auch unsere ganzen Architekten, ist natürlich auch ein Schwerpunkt von uns. Ansonsten vielleicht noch, IKOR steht für Ideen, Konzepte und Realisierung, falls man sich das gefragt hat, wofür IKOR eigentlich steht. Ideen, Konzepte, Realisierungen. Genau, und das ist auch das, was wir machen. Also ich glaube, ja, das ist auch in unserer DNA drin, Ideen zu finden, Konzepte auszuarbeiten und dann eben aber auch in die Umsetzung zu gehen. Wir hatten mal diesen Slogan, wir finden Lösungen. Ich finde, das passt ganz gut. Das ist in uns drin und in unseren Mitarbeitern drin. Bei uns arbeiten 300 Leute oder über 300 Leute mittlerweile schon. Hauptsitz in Hamburg, wo Chris hingefahren ist. Wir haben aber auch Standorte in Essen, Köln, Wien, Belgrad, Warschau, London und auch in Sydney. Also das klang ein bisschen vorgelesen. Ja, ich musste ein bisschen spicken, dass ich da keinen vergesse, weil es mittlerweile doch irgendwie mehr als zwei sind. Ne?
Nicht schlecht, auch für über 300 einige Standorte.
Ja. Ja, doch, nee, wir sind gar nicht mehr so klein und wir waren echt bis vor kurzem relativ klein und sind jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, vielleicht 5 Jahren, nicht mal, ne? 3 Jahren vielleicht echt stark gewachsen. Genau. Und seit 27 Jahren sind wir am Markt aktiv, hatten also vor kurzem erst unser 25-jähriges. Ja. Ich kann gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Zum einen sind wir Teil und auch Gründungsmitglied von unserer Mutter, der X1F, Ex Uno Fonte, also alles aus einer Hand. Auch ja, IT-Lösungsanbieter. Und da kommen wir dann mittlerweile auf über 1000 Kollegen. Also wir haben mehrere Schwester, also die neben uns, neben IKOR Schwesterunternehmen. Genau. Organisiert sind wir, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Also wie machen wir das eigentlich? Dann kommt vielleicht auch nochmal heraus, wo Chris angesiedelt ist und wo ich angesiedelt bin. Unsere Abteilungen heißen Center of Excellence. Und da haben wir neben dem Advisory, das ist mehr die so ein bisschen strategische Richtung, strategische Beratung, das Engineering, da bin ich unterwegs von Software, ja genau, Anforderungserhebung, Architektur, aber auch die Entwicklung. Dann Managed Services, also diese Wartung von Software, die wir dann entwickelt haben, über das Programmmanagement oder Programmmanagement. Da ist Chris dann angesiedelt, also alles Methodische rund um Projektmanagement, PMO, Methodik, Agil, aber auch das Testmanagement oder der Test ist dort aufgehängt. SAP, wir sind sehr, sehr stark im Bereich SAP, ist eine eigene Abteilung geworden mittlerweile. Die machen all das, was ich gerade gesagt habe, aber eine eigene Abteilung, weil wir da einfach ja mit groß geworden sind und das deswegen so wichtig ist. Und wie schon erwähnt, die Products, die haben halt unsere Produkte wie eine SIP, also die System Integration Plattform, die mir halt, ja, mit der ich viel zu tun habe, aber auch so fancy Sachen wie Sarah, Elsa, also die haben immer so schöne weibliche Namen, für auch sind SAP-Add-ons rund um Umsatz, Steuermeldung oder Zahlungsverkehrslösungen. Also ja, inhaltlich kann ich da nicht so viel zu sagen, das ist mir ein bisschen fern.
Genau, das macht doch nichts.
Aber ansonsten, so sind wir organisiert und darunter halt, was ich schon erwähnt habe, dann in Practices, das sind die Teams, aber ja. Das ist so das, was wir abdecken. Also wirklich sehr, sehr breit von bis wirklich sehr, sehr viel. Deswegen
auch in einigen Branchen unterwegs, wie man gehört hat.
Ja.
Nicht schlecht. Apropos Jubiläum, wir hatten tatsächlich gerade am Dienstag, am 30. April, unser 5-jähriges Jubiläum. Ein bisschen eine andere Nummer noch. Wir sind auch nur 10 Leute, plus minus oder 12, glaube ich. Kleinere Nummer, aber trotzdem witzig.
Ja.
Gut, apropos Projekte, kommen wir direkt nochmal zu dem Projektpart. Wie sieht denn so ein Projekt im Detail aus? Gerne auch anhand von Beispielen, wenn ihr könnt.
Ja, wie läuft so ein Projekt ab? Also wenn man mal grundlegend auf ein Projekt drauf guckt, dann geht es ja immer so ein bisschen erstmal in die, ja sag ich mal, Vorstudie so ein bisschen häufig rein, indem man überhaupt guckt, okay, was ist denn überhaupt das Ziel des Projektes? Da muss man natürlich bei uns auch schauen, wir sind viel mit den Ausschreibungen, wir müssen uns natürlich auch bewerben beim Kunden. Wir sagen jetzt einfach mal, wenn wir das Projekt gewonnen haben als IKOR, was passiert dann eigentlich? Wir gucken einfach rein und sagen, okay, was ist das Ziel? Wir haben ja vorher schon entsprechend vorgestellt, wie wir an das Ganze herangehen würden. Und dann geht es eigentlich darum, auch das, was wir vorher beschrieben haben, dann auch in die Tat umzusetzen. Das bedeutet, wenn wir jetzt beispielsweise ein Projekt haben, in dem wir eine Software implementieren, schauen wir entsprechend, okay, wen brauchen wir denn alles? Wer sind denn die ganzen Leute, die jetzt im Projekt da wirklich reinkommen sollen? Wen brauchen wir an Skillsets? Und dann einfach schauen, okay, was ist jetzt überhaupt der Plan? Die Planung wird dann entsprechend gemacht und dann geschaut, okay, was müssen wir auf dem Zeithorizont überhaupt umsetzen? In welcher Form wird das entsprechend eingeplant? Und dann schaut man einfach im Alltag, dass genau das auch umgesetzt wird. Ne? Also bei uns, ich nehme jetzt mal Beispiel, in dem Projekt, wo ich war, hat man entsprechend gesagt, okay, wir haben eine Integrationslösung, die müssen wir entsprechend wollen wir entsprechend beim Kunden implementieren. Dann wird entsprechend geschaut, okay, wir haben ein grobes Zieldatum. Wir müssen entsprechend, weil wir agil arbeiten, ein MVP definieren. Das heißt, welche User-Stories, die man definiert hat und im Backlog stehen, sind entsprechend Muss-Anforderungen, die auf jeden Fall umgesetzt werden müssen, damit wir ja auch go-live gehen können. Das bedeutet nicht, dass alles golden ist und glänzt, sondern dass erstmal überhaupt alles funktioniert. Mit Workarounds, mit allem drum und dran. Aber dass auf jeden Fall das grundlegende Ziel erreicht ist.
Dass das Herz und die Niere funktionieren.
Genau, dass das Herz und die Niere funktionieren. Das ist ein gutes Beispiel, so kann man sich das vorstellen. Dass man dann noch laufen geht, das steht noch nicht auf dem Blatt, das ist dann der nächste Fokus. Aber es soll erstmal das Herz pulsieren und überhaupt mal zum Leben erwecken, das System. Und dann guckt man natürlich, da kommt dann entsprechend auch Lena ins Spiel, mit welchen Umsystemen muss das denn auch verknüpft werden, was brauchen wir für Schnittstellen etc., sodass man dann im nächsten Schritt auch schaut, ne, was braucht es denn, damit das Herz nicht nur pumpt, sondern auch die richtigen Sachen in die richtigen Venen reinpumpt. Sodass man dann entsprechend schaut, okay, was brauchen wir für Schnittstellen, wen brauchen wir da entsprechend als Ansprechpartner, was gibt es für Abhängigkeiten, was gibt es für Risiken, welche Nebenprojekte laufen entsprechend noch, die Implikationen gegebenenfalls auf unser Projekt haben. Das heißt, man schaut wirklich einmal den ganzen Kosmos, sage ich jetzt mal sehr übergreifend, auf hoher Flugebene einmal an, schaut, welche Implikationen hat das auf unser Projekt und geht dann wieder tiefer rein, um das ganze Projekt dann einmal aufzuplanen, so wie man es vorher sich auch gedacht hat und mit dem Kunden besprochen hat, dann entsprechend auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und dann, je nachdem, welche Arbeitsweise man gewählt hat, in einem iterativen Vorgehen, gegebenenfalls dann Schritt für Schritt näher ans Ziel heranrobbt und dann, ne, wenn man das agil macht, ja auch immer wieder schaut, okay, wir sind jetzt so weit, wir haben jetzt einen Sprint, beispielsweise 4 Wochen Sprint, man hat entsprechende Inhalte, die man vorher sich vorgenommen hat, umgesetzt, dann kommt ein sogenanntes Review, das heißt, man schaut mit allen Stakeholdern einmal drauf, ist das auch das, was ihr euch vorstellt oder sind wir ja völlig am Ziel vorbeigeschossen, aber es ist nicht wie im Wasserfall, man implementiert ein Jahr lang. Am Ende schaut man einmal drauf und sagt, oh, das ist aber nicht das, was wir haben wollten. Ja, das passiert im agilen Vorgehen hoffentlich nicht. Wenn, dann haben nicht alle, waren nicht entsprechend die richtigen Leute da. Oder es fällt doch nochmal ganz kurz vor Schluss was aus. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber in der Regel ist es so, natürlich im iterativen Vorgehen versucht man dann zu schauen, dass man Sachen, die man nochmal anpassen muss oder wo Sachen gegebenenfalls doch falsch verstanden wurden, dass die halt schnell behoben werden. Beispielsweise schon nach Möglichkeit direkt nach 4 Wochen. So, 4 Wochen, das ist keine Sache, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt ordentlich Zeit verbrannt, sondern man probiert halt mal aus, man verfindet gegebenenfalls auch mal eine andere Lösung, als man ursprünglich gedacht hat und kommt dementsprechend dann hoffentlich zum Ziel.
Ja, okay, super. Dann bei den 2 wichtigen Stichpunkten zur eCore, Plattformintegration und Prozessgestaltung. Ich denke, ich habe das beide gerade schon eigentlich mehr oder weniger erklärt. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie definiert das?
Genau, Prozessgestaltung. Ich habe es gerade schon, ja, sage ich jetzt mal indirekt schon ein bisschen erwähnt. Aber wenn wir nochmal ganz konkret drauf gucken, alles, was ich vorhin beschrieben habe, von wir planen einen Prozess oder wir planen ein Projekt auf, bis hin wir wollen ein Ziel erreichen, Beispiel eine Software zu implementieren. Das bedeutet natürlich, im täglichen Doing muss man natürlich auch nach irgendwelchen Prozessen arbeiten, wie man entsprechend zum Ziel kommt. Das heißt, auf der einen Seite geht es natürlich darum, den Rahmen zu bilden. Gibt es über welche Meetings brauchen wir Dailies, reichen Weeklies, welche Leute brauchen wir dafür? Wir brauchen Sprint-Plannings, um entsprechend zu planen, welche Inhalte wir pro Sprint umsetzen wollen. Es gibt dann Retrospektiven, um nochmal als Team drauf zu schauen, was wollen wir jedenfalls anpassen in der Zusammenarbeit und die entsprechenden Reviews, um nochmal drauf zu schauen. Das ist das, die übergreifenden Prozesse. Und dann gibt es noch die inhaltlichen Prozesse und dann geben Lena und ich uns so ein bisschen gleich Hand in Hand, weil wir häufig auch ein Prozesstool nutzen, um die Anforderungen aufzunehmen. Das heißt, wo halt wirklich die Tickets entstehen, das Backlog gefüllt wird, wo halt die Beschreibungen entsprechend reinkommen. Und da muss auch entsprechend ein Prozess aufgesetzt werden, um zu schauen, ja, wie wollen wir denn überhaupt mit diesen Tickets auch umgehen? Ne? Also Ticket ist beschrieben, heißt, steht im Backlog rum, hat einen bestimmten Status. Und welche Status läuft es, bis das Ticket wirklich erledigt ist und wirklich abgenommen ist vom Product Owner? Diesen Prozess muss man ja auch entsprechend gestalten. Das heißt, da gehen wir auch rein, zu gucken, welche Mindestanforderungen gibt es gegebenenfalls schon vom Kunden, der sagt, das und das und das müssen wir drin haben in einem Prozess. und welche Sachen können wir sozusagen als projektfrei gestalten. Das heißt, diese Prozesse ja, schauen wir uns entsprechend auch an und sagen, okay, wie kann der Ticketprozess aussehen, dass wir auch, ne, aber wir müssen natürlich auch am Ende, je nachdem welches System wir haben, Richtung Wirtschaftsprüfer natürlich auch immer konform sein, sodass wir dann dahingehend natürlich auch immer schauen, okay, wie kann der Prozess ausgehen, dass wir entsprechend auch die Anforderungen eines Wirtschaftsprüfers am Ende dann entsprechend erledigt haben.
Ja, Plattformintegration heißt für uns eigentlich, um es wirklich mal ganz verkürzt zu sagen, die Integration von Plattform- und Systemlandschaften. Also das, was wir gerade eben schon mehrfach erwähnt haben, dass wir halt Systeme integrieren in bestehende Landschaften, neue Systeme, die eingeführt werden. Also in unseren Branchen, Versicherungsbranche, vor allem natürlich neue Bestandssysteme, Kernsysteme und wie können wir die eben in die bestehende Landschaft integrieren. Genau. Und dafür müssen wir alle oder kennen wir alle ja, Integrationspattern, Szenarien, Tools, Frameworks. Aber das heißt eigentlich für uns Plattformintegration, die Integration von System und Plattform.
Ja, super Übergang auch. Apropos Versicherungssektor, damit arbeitet ihr ja auch zu einem großen Anteil oder seid dort auch unterwegs. Und da, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ihr hängt das vielleicht so manchmal ein bisschen hinterher. Ist ja auch unter anderem dem zu schulden, dass die Daten teilweise sehr sensibel sind. Und entsprechend ist man da auch mit der Digitalisierung Herausforderungen ausgesetzt. Und da ist jetzt die Frage, wie geht ihr damit um generell? Wie stellt sich das im Alltag dar? Ist das tatsächlich so eine Hürde? Beziehungsweise was für Hürden gibt es?
Wir haben damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Also natürlich irgendwie raus aus dem Testmanagement kann es durchaus vorkommen, dass wir halt mit sensiblen und produktiven Daten zu tun haben. Da ist ganz klar, müssen wir drauf achten. Ansonsten ist das natürlich eher so, naja, okay, indirekt klingt, als würden wir da keinen Fokus drauf legen, das ist damit auch nicht gemeint. Aber natürlich müssen wir in allem, was wir implementieren und an jeder Schnittstelle, an der wir sind, halt aufpassen, dass die halt entsprechend sicher ist und dass die Daten entsprechend geschützt sind. Das ist aber das, ich nenne es mal einzige, wo wir so ins Spiel kommen und wo wir darauf achten müssen, weil wir eben, wie gesagt, die Software implementieren, Schnittstellen implementieren, achten wir mehr darauf, dass die sicher sind und dass da keiner an die Daten kommt, weil wir mit den Daten selber ja eigentlich nichts machen. Die liegen ja beim Kunden, sind beim Kunden. Genau, und deswegen ist das so eher unser, wo wir unterwegs sind.
Genau, also eigentlich gibt es von meiner Seite gar nicht so viel zu ergänzen. Also das Thema produktive oder DSGVO-konforme Daten ist auch immer, dass man halt schauen muss, sobald man irgendwie im Produktivsystem unterwegs ist, was man normalerweise als Externer sehr, sehr, sehr selten ist. Nur wirklich, ne, wir sind ja auch beispielsweise im Betrieb, unterstützen wir gegebenenfalls auch. Da kann es natürlich sein, wenn dort ein Fehler im Betrieb auftritt, dass wir natürlich auch in dem Betrieb kurzzeitig ein Incident oder ein Problem beheben müssen. Normalerweise tritt es aber, sag ich jetzt mal, im Projektdoing kriegt es eher nicht auf. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, je nachdem, in welcher Phase wir sind, haben wir natürlich mal im Test beispielsweise, das hattest du vorhin schon erwähnt, produktive Daten. Da müssen wir natürlich ganz, ganz vorsichtig sein, weil da kommt sofort ein Red Flag eigentlich hoch. Achtung, produktive Daten, alles zensieren, was geht. Das heißt, damit nichts aus Versehen irgendwo in irgendeiner Dokumentation landet, gucken da alle nochmal gefühlt zwei, dreimal drüber, dass wirklich alles vernünftig wirklich zensiert ist und wir eigentlich nichts drin haben, was irgendwelche Rückschlüsse auf irgendeine Person zulassen würde. Ansonsten sage ich jetzt mal wirklich im Projektdoing, wir entwickeln ja. Das heißt, normalerweise haben wir nicht den direkten Kontakt mit irgendwelchen produktiven Daten von irgendwelchen Personen, weil wir normalerweise abgekoppelt sind von irgendwelchen Produktivsystemen. Und nur wenn es Richtung Go-Live geht oder wir in Richtung Test gehen, wo wir sagen, okay, es gibt nochmal einen Abtahmetest, es gegebenenfalls nur mit produktiven Daten als Beispieldaten, die uns dann zur Verfügung stellen, sein kann. Das wird aber dann alles zensiert, sodass wir eigentlich dort entsprechend auch abgesichert sind.
Das heißt, ihr würdet grundsätzlich sagen, dass das euch jetzt nicht so wirklich ausbremst eigentlich?
Nö, ich würde sagen, ausbremsen würde uns das nicht nehmen.
Okay. Gut, ich glaube, es wurde eh schon ein bisschen klar, dass ihr so mehr oder weniger Hand in Hand arbeitet, dass das jetzt nicht so wirklich strikt getrennt ist. Vielleicht nochmal einfach konkret das Beispiel, vielleicht auch aus einem recent Projekt, wo ihr dann sagt, okay, da höre ich jetzt quasi im Sinne von Chris aufzuarbeiten oder dort würde ich das dann langsam in Richtung Lena übergeben.
So übergreifend hat Chris das ja vorhin schon erzählt, wenn der Projektleiter den Projektplan und Meilenplan und Zeitplan irgendwie und Budget irgendwie festgezurrt hat, dann kommen wir irgendwie ins Spiel, aber wir sind natürlich auch trotzdem im täglichen Doing irgendwie im Austausch, weil ich würde behaupten, so die groben, ganz großen Anforderungen kommen halt schon über die Projektleitung, dass man irgendwie ganz, ganz grob weiß, was soll man machen, Systemeinführung X oder Y und dann eben ganz grob, wir müssen, wenn ich beim Beispiel Versicherung bleibe, den Antragsprozess, wir müssen Anträge über das System, was wir neu implementieren wollen, halt irgendwie reinkriegen. Dann kommen wir ins Spiel. Wir Requirements Engineers ins Spiel und legen das eine Ebene tiefer. Der Projektplan besteht häufig aber auch aus was wie Schätzungen. Das müssen wir meistens abgeben, weil der Projektleiter einfach viel zu weit entfernt davon ist, zu wissen, wie lange dauert das eigentlich, was kostet das eigentlich am Ende. Aber es ist natürlich schon so, dass der Projektleiter ständig auf der Matte steht und sagt, wann ist das fertig, warum ist das nicht fertig, wie lange dauert das noch? Und wir sagen dann immer, ja, das ist noch nicht fertig, das dauert noch ein bisschen, wir haben noch die und die Probleme. Also so bleibt man halt im Austausch, weil, ja, wie Chris ja schon erwähnt hat, der Projektleiter die ganze Steuerung und Überwachung übernimmt und deswegen auch richtigerweise guckt, wo stehen wir eigentlich und dann das entsprechend ja auch steuern muss. Wenn irgendwie wir die ganze Zeit sagen, nee, ist immer noch nicht fertig, nee, dauert immer noch weiter, dann muss er irgendwann mal Maßnahmen einleiten, dass wir irgendwie mal was anders machen können. Genau, deswegen gibt es, glaube ich, nicht so den einen Handshake im klassischen Projektmanagement noch eher, weil man da diese Phasen ja sehr, sehr viel strenger trennt als das, was Chris eben oder vorhin aus dem Agilen erwähnt hat, im Sinne von, wir machen eine ganz lange Anforderungserhebungsphase und dann sind wir Requirements Engineers eigentlich fertig und gehen nach Hause. Dann ist das natürlich nicht so, aber gerade in dem Agilen und mittlerweile arbeiten wir fast überall, ja, nicht in Reinform agil, aber zumindest so ein bisschen agil. Genau, gibt es eigentlich nicht so diesen einen Handshake, sondern wir sind wirklich im täglichen Austausch und der Projektleiter muss eben ja das alles überwachen, was wir dann im Detail austüfteln. Also die Detailausarbeitung machen dann schon wir, mit den Entwicklern natürlich auch. Aber halt genau, dadurch, dass die ganze Überwachung dann beim Projektleiter
liegt. Ja, so ein tägliches High Five.
Wow, das wäre das schön, ja. Ja, meistens.
Meistens ist in der Regel schon.
Ja, ja.
Doch, in der Regel schon. Ja, also ich würde auch sagen, ne, also wenn man mal drauf guckt, du hast es gerade schon angesprochen, im agilen Kontext hat man natürlich viel, dass man sagt, okay, die Business Analysten und Requirements Engineers, die füllen sozusagen das Backlog, weil die nehmen die ganzen Anforderungen auf, die sie mit dem Kunden analysiert haben, was muss entsprechend gemacht werden. Und ja, ich habe dann auch in der Rolle, ne, Projektleiter oder als Scrum Master, hat man dann wieder übergreifend den Blick darüber, welche Anforderungen müssen denn sein, weil dann, ne, gerade Entwickler sagen natürlich immer, okay, ich muss das ganz perfekt machen. Oder der Kunde sagt, nee, das ist auch noch super, super wichtig, das brauchen wir unbedingt. Und man muss dann halt entsprechend schauen, brauchen wir das wirklich, wirklich unbedingt? Oder ist das vielleicht eher eine optionale Anforderung, wo man sagt, ja, wäre nett zu haben, verhindert aber nicht, dass wir go live gehen können. Und da muss man dann entsprechend immer auch mit dem Business Analysten oder Requirements Engineers sprechen, die das dann halt auch vernünftig einschätzen können und wissen, ist das wirklich notwendig, ist das zwingend, dass wir das haben müssen oder ist das eher nice to have? So, und da ist man halt im ständigen Austausch, um halt zurückzuführen zu können, was brauchen wir nicht.
Klar. Teamwork makes the dream work, wie man immer so schön sagt. Ja. Apropos Teamwork oder auch Kunden, da ist jetzt noch so die Frage, wir haben jetzt quasi mehr so um internes Zusammenarbeiten geredet. Wie ist denn da so die Zusammenarbeit mit den Kunden? Ist das auch so ein ständiges Hin und Her oder sagt ihr am Anfang, okay, wir haben die und die Requirements und dann sagt ihr am Ende, guck mal, wir haben was? Wie läuft das ab?
Also normalerweise nicht, würde ich sagen. Also auf das bezogen, was du zuletzt gesagt hattest. Normalerweise ist es so, wir sind beim Kunden, kommt mittlerweile drauf an, seit Corona, vor Ort oder hybrid. Also zum Teil vor Ort, zum Teil remote. Oder es gibt auch Projekte, die komplett remote sind. Aber normalerweise hat man wirklich täglichen Austausch mit dem Kunden. Man arbeitet Dinge aus, man bespricht irgendwelche Sachen, man muss irgendwelche Folien gemeinsam erstellen, wenn es wieder irgendwelche Reportings geben muss oder irgendein Lenkungsausschuss ansteht. Man ist wirklich im täglichen Austausch und unser Ziel ist es normalerweise nicht zu sagen, wir sind die Externen, ihr seid die Internen, sondern eher zu sagen, wir sind ein Team, ein Projektteam, was ein Ziel hat und das versuchen wir gemeinsam zu erreichen, egal welche Buchstaben vorne draufstehen und wo man entsprechend, zu welcher Firma man eigentlich gehört, sondern wir haben insgesamt ein Projektziel und das wollen wir entsprechend gemeinsam erreichen. Ob das dann remote ist oder vor Ort, ist dann wirklich projekt- und kundenabhängig.
Hauptsache lösungsorientiert.
Hauptsache lösungsorientiert, genau.
Gut. Noch irgendwas zu ergänzen, Lena?
Wir bringen vor allem für die Integration, weil das immer ein bisschen schwieriges Thema ist, durchaus Vorgehensmodelle mit. Und wie Chris ja auch erwähnt hat, sind wir in allen möglichen Methodiken auch sehr, sehr stark und bringen das mit, orientieren uns sonst aber auch sehr stark am Kunden. Also das, wie sich das gestaltet, ist wirklich sehr, sehr individuell. Und mittlerweile einfach, wie Chris schon sagte, von bis nutzen wir alle Möglichkeiten der Kommunikation, die es irgendwie gibt, sei es virtuell als auch persönlich. Das hat sich wirklich seit Corona ein bisschen geändert.
Ja, bei wem nicht?
Ja.
Ich muss sagen, das klingt alles nach einem sehr angenehmen Arbeitsverhältnis oder ich sage auch mal vom Teamwork her. Jetzt ist die Frage, Spill the Tea ungefähr, was macht denn die Arbeit bei eCore so besonders spannend? Ist das tatsächlich alles so happy life?
Ja, was macht eCore eigentlich aus? Warum ist es eigentlich cool, bei eCore zu arbeiten? Also so kann man das auch wirklich sagen, weil man kann eigentlich sagen, das Wichtige ist, sind die Menschen, weil wir produzieren nichts. also okay, Product lasse ich jetzt mal gerade ein bisschen außen vor, weil die stellen ja schon Produkte sozusagen her, aber im eigentlichen Sinne produzieren, ne, wir haben jetzt nichts, wo man am Ende sagt, okay, das ist das Produkt und wir können es anfassen.
Keine Hardware.
Das wird, genau, keine Hardware, es wird nicht irgendwie im Supermarkt verkauft oder sonst irgendwas. Das heißt, wir sind eine Beratung, primär sind die Menschen wichtig, die dort arbeiten. Und den hat es ganz, ganz am Anfang mal gesagt, der Eco-Fit ist sehr wichtig. Und das ist wirklich das, worauf wir auch im Recruiting entsprechend immer drauf geachtet haben, dass wir ein erstes gutes Gefühl haben, dass wir mit den Menschen gut klarkommen und dass wir nicht irgendwie vorschreiben, wie jemand zu sein hat, sondern es wirklich darum geht, dass man selbst bleibt und das Selbst und ne, jeder ist ja individuell, dieses Selbst auch entsprechend bei Eco einbringt. Weil jeder hat andere Ideen, versteht Sachen anders und dieses ganze Wissen anders verstehen, andere Herangehensweisen haben, nochmal andere Ideen haben, das entsprechend auf Projekten in einem Team einzubringen und dann ein cooles Ergebnis zu leisten. Ich glaube, das macht Eco aus, weil man wirklich merkt, egal mit wem man was zu tun hat, es macht Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was im Vordergrund steht bei Eco, dass man nicht sagt, wir sind jetzt hier in der Beratung und müssen einfach arbeiten von morgens bis abends und dann klappt man den Laptop zu und verschwendet keine Gedanken mehr daran, sondern man hat wirklich Spaß, mit den anderen Leuten zu arbeiten. Ne? Ich glaube, vereinzelt gehen da sogar Freundschaften daraus hervor, die auch noch länger halten als irgendein Arbeitsleben. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, dass man, sag ich mal, eine gute Wellenlänge hat. Und ich glaube, das ist bei Eco, glaube ich, kann man das sagen, das haben wir.
Ja, absolut. Ich glaube, ich würde zwei Punkte ergänzen, weil ich kann dem natürlich nur zustimmen, was du gesagt hast, aber du hast es zwischen den Zeilen so ein bisschen anklingen lassen, auch da unser Spruch, unser Slogan, sein, wer man ist, zeigen, was man kann. Und das hast du ja indirekt angesprochen, dass das wirklich so ist. Und ich glaube, natürlich müssen wir manchmal bei unseren Kunden auch eine Rolle nicht spielen, aber da müssen wir uns manchmal halt da müssen wir uns immer professionell verhalten, aber eben manchmal auch ein bisschen, ja, auch nicht sich verstellen, aber halt die Rolle, die wir da haben, die müssen wir halt auch ausüben. Aber meine Erfahrung ist, dass wir bei Eco wirklich diese Atmosphäre geschaffen haben, dass man wirklich sein kann, wer man ist, dass man seine Stärken ausspielen kann, dass man, ja, seine Stärken stärken kann. Und da, ja, wir haben wirklich eine sehr offene Kommunikation, eine sehr offene Kultur, finde ich. Da muss sich wirklich niemand verstecken. Und der zweite Punkt ist noch, dass meine Erfahrung auch, weil als ich zu Eco gekommen bin, ja, ich wusste ein bisschen, wie Business-Analyse, Requirements Engineering funktioniert, aber nicht wirklich, wie Integration funktioniert. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Basis. Wir unterstützen uns wirklich sehr, sehr viel. Man bekommt immer Hilfe, man bekommt Sparring, man muss proaktiv fragen, aber ansonsten bekommt man wirklich jede Hilfe und Unterstützung, die man irgendwie braucht. Und auf der anderen Seite wird man aber auch sehr schnell in kaltes Wasser geschmissen und halt einfach gesagt wird, mach halt einfach mal. Aber dadurch, dass man diese Rückendeckung hat, ist das halt überhaupt nicht schlimm. Und ich habe jetzt gerade in meinem Projekt einen Junior-Entwickler, der auch frisch von der Uni gekommen ist, ist jetzt ein Entwickler, aber der halt auch sofort, dem wurde so ein Ticket, so eine User-Story umgehängt, eine Anforderung, die er umsetzen sollte. Und das war dann sein Stück Code. Und dann wurde das halt vorgestellt und er hat irgendwie noch 5 Termine hinterher geschwärmt, dass er das zeigen konnte, dass das funktioniert und dass da wirklich was passiert. Und genau, er ist nicht alleine, also wenn er auf Probleme stieß, war da natürlich ein erfahrener Kollege im Hintergrund. Aber auch da finde ich, dass die Senioren-Kollegen, die wir haben, sich da so zurücknehmen können und so sehr sagen können, nee, das ist nicht meins, das hat er gemacht. Auch wenn die natürlich geholfen haben, gar keine Frage, aber ja, das finde ich.
Auch das Vertrauen, was man da einfach in dem Moment in die jüngeren Kollegen einfach direkt reinsteckt.
Ja, das auch ist sehr schön. Sehr schön, sehr Wahnsinn und das, genau, ist auch aus meiner Erfahrung nicht selbstverständlich, weil in anderen Unternehmen ist es ja auch manchmal üblich, dass man erstmal, keine Ahnung, ein halbes Jahr hinter einem Senior hinterher rennt und guckt nur, bis man dann selber mal was machen darf und das ist bei uns definitiv nicht so. Das ist, ja, kann man positiv oder negativ finden. Ich finde es aber eher toll, dass man so schnell die Chance bekommt, was zu machen.
Und ja, ist halt eine Riesenchance auch, einfach eine Riesen-Opportunity und da auch vielleicht mal ein Beispiel von Chris, auch einfach, dass man sich am Anfang so ein bisschen austestet, mal was ausprobiert und sagt, okay, vielleicht ist das doch nicht und lenkt dann doch nochmal in eine andere Richtung. Das ist, glaube ich, auch einfach eine coole Option, das zu haben, wenn man so frei sagen kann in der Firma, ey, okay, ich habe mich da jetzt vielleicht ein bisschen verrannt oder da fühle ich mich nicht so 100% wohl, vielleicht ist das andere ein bisschen besser und dass man das dann auch machen kann, so aufgehen kann, ist immer auf jeden Fall schön, diesen Rückenhalt zu haben.
Ja, und wir haben, was man noch dazu sagen muss, wo du das gerade erwähnt hattest mit dem Juniorenentwickler, also wir haben bei uns auch häufig so ein sogenanntes Shadow-Modell, wo man sagt, wir bringen Juniore-Kollegen in ein Projekt rein, damit die erstmal Projektluft schnuppern und schauen können, okay, ist das denn überhaupt was für mich in dieser Rolle beispielsweise? Ich hatte bei mir jetzt auch eine juniore Kollegin bei mir im Projekt, wo wir gesagt haben, okay, ne, das ist jetzt ein erstes richtiges Projekt und Ziel ist es eigentlich, dass sie meine Rolle dann entsprechend übernimmt und ich dann langsam entsprechend weniger im Projekt mache und sie halt die Hauptansprechpartnerin dann in dem Kontext ist. So. Und das hat entsprechend über eine gewisse Zeit, hat man dann entsprechend gesagt, okay, wir machen jetzt Onboarding zusammen, wir machen die ganzen Sachen entsprechend zusammen. Und nach habe ich mich dann sozusagen immer ein bisschen rausgezogen und sie hat die ganzen Sachen dann übernommen. Und so kommt man dann entsprechend auch rein. Mittlerweile muss ich sagen, sie übernimmt die Sachen super. Ich brauche da gefühlt fast gar nichts mehr zu sagen, weiß genau, was sie machen will. Dementsprechend kann ich sagen, das ist nur ein super Konzept, damit man auch juniore Kollegen auch in Rollen reinbringt auf Projekten, mit denen sie vielleicht vorher noch gar nicht so viel zu tun hatten, aber dann wirklich learning by doing und mit der Hilfe eines Kollegen, der schon länger in dieser Rolle unterwegs war, immer in der Hinterhand, dass man halt immer Rückfragen stellen kann und zusammen sozusagen dann zur Not nochmal die Sachen nochmal reviewen kann, ob das denn wirklich passt etc. Zweite Meinung einholen, hilft ja manchmal auch.
Ich vermute auch, dass da die Lernkurve wahrscheinlich erheblich viel steiler ist, als wenn man einfach nur ins kalte Wasser geschmissen wird oder einfach der ganzen Zeit so ein bisschen belächelt wird und gar nicht irgendwie zum Zuge kommt. Genau. Nochmal zu dem Junioren-Mitarbeiter, Mitarbeiterin von dir. Einfach aus Interesse konkret, kam die jetzt direkt aus dem Studio, Master-, Bachelor-Studiengang, ist direkt eingestiegen, weißt du das?
Ja, die ist direkt nach dem Studium auch gekommen, also die war vorher ein bisschen in einem anderen Bereich unterwegs, hat aber parallel studiert, ist dann auch bei uns eingestiegen und hat sich dann entsprechend gesagt, okay, Projektmanagement klingt erstmal spannend, Agilität klingt erstmal spannend, einfach mal ausprobieren. So, weil wir gesagt haben, ne, wenn man merkt, das ist es nicht, dann kann man entsprechend immer noch den Bereich wechseln. Bei uns gibt es ja so viele Fokuspunkte, die man theoretisch setzen kann. Das heißt, einem steht da komplett die Welt offen, sich nochmal bei uns auch nochmal anders zu orientieren und in einen anderen Bereich nochmal reinzuschnuppern. So, und die hat dann entsprechend bei uns angefangen und hat gesagt, okay, wir hatten dann die Möglichkeit, sie ins Projekt zu holen. Fand sie spannend und hat gesagt, okay, das probiere ich gerne aus und hat mittlerweile dann sozusagen meine Rolle primär übernommen, sodass man sagen kann, sie ist da super reingewachsen und sie hat das super gemacht. Ne? Also das ist wirklich, dass man sagen kann, von ohne viel Vorerfahrung, sondern wirklich learning by doing, die Sachen annehmen, umsetzen und man hat wirklich gemerkt von ganz am Anfang natürlich komplett neuer Kontext, erstmal ins Projektgeschäft reinfinden, mit dem Kunden wirklich zusammenzuarbeiten, ist natürlich komplett neu gewesen. Aber man hat wirklich gemerkt, wenn man so geschaut hat am Anfang, was hat sie gemacht und dann nach einem halben Jahr und dann nach einem Jahr, hat man wirklich gemerkt, die Lernkurve ging immer weiter nach oben und sie hat immer mehr selbstständig übernommen, sodass man sagen kann, am Ende hat sich das Ganze auf jeden Fall ausgezahlt. Und jetzt könnte man sie, weil sie ja schon Erfahrung hat, theoretisch natürlich auch irgendwann später in einem anderen Projekt wieder für diese Rolle schon direkt besetzen, ohne dass sie als Shadow da erstmal rein muss.
Versucht sie das jetzt quasi weiter zu verfolgen oder wollt sie auch nochmal in was anderes reinschnuppern oder ist das erstmal ihr Weg?
Naja, aktuell findet sie die Rolle sehr gut, auch in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind. Das ist ein SAP-Projekt, findet sie sehr spannend. Das heißt, erstmal wird sie das auch weiter verfolgen, die Rolle.
Cool. Apropos Einstiegsmöglichkeiten, vielleicht auch da nochmal einen kleinen Überblick geben. Was für Einstiegsmöglichkeiten gibt es bei euch? Haben wir jetzt schon gehört, direkt aus dem Studium mit vielleicht ein bisschen Vorerfahrung aus anderen Bereichen. Was gibt es andere für Einstiegsmöglichkeiten? Habt ihr ein Trainee-Programm zum Beispiel oder so?
Also grundsätzlich von den Rollen oder was wir suchen, ist halt alles das, was wir angesprochen haben, bieten wir natürlich auch an und suchen wir. Wir beide jetzt, wie gesagt, primär aus dem Bereich Projektmanagement, Methodik oder Requirements Engineering. Grundsätzlich sind natürlich aber alle Rollen vertreten und wir suchen alle Rollen. Und auch von der Senioritätsstufe ist das grundsätzlich erstmal, brauchen wir alles und suchen wir alles. Es ist natürlich immer über die Zeiten, manchmal sucht man das eine mehr und manchmal sucht man das andere mehr. Aber grundsätzlich, ja, alles, was wir anbieten, brauchen wir eben auch als Leute. Aber aktuell sind wirklich die BAs, die Requirements Engineers, sehr, sehr gefragt. Da brauchen wir sehr, sehr viel Unterstützung. Wobei sich das auch ein bisschen gewandelt hat, also diese ganz reinen Rollen sind ein bisschen weniger gefragt, sondern es ist so ein bisschen so der Allrounder, also so entweder wie wir, die Requirements Engineers, die auch ein bisschen in der Technik drin sind oder umgekehrt die Techniker, die ein bisschen Requirements Engineering mitmachen würden. Das ist im Moment was der Markt irgendwie braucht und was der Markt fordert. Ansonsten gerne Junior, gerne direkt nach dem Studium. Chris hat es ja auch erzählt, wir sind da wirklich offen. Dieser Equal Fit ist das Wichtigere. Wir sind überzeugt, dass man alles andere lernen kann und dass einen sowieso weder die Ausbildung noch das Studium vernünftig auf das, was unser Alltag ausmacht, vorbereitet. Das ist einfach faktisch so. Deswegen sind wir überzeugt, dass man das lernen kann. Klar, wer nochmal studieren will, wir bieten auch berufsbegleitend Studium an. Aber ansonsten, genau, versuchen wir ganz viel Training on the Job zu machen. Das muss man wirklich so sagen. Und deswegen ist das auch immer ein bisschen individuell, wie man einsteigt und wie das Onboarding aussieht. Natürlich haben wir ja ICO-spezifischen Onboarding-Prozess, den jeder durchläuft, damit man sich zumindest bei ICO zurechtfindet und weiß, wie läuft das. Und man bekommt auch so einen Buddy, der einen durch die ganze ICO-Welt irgendwie begleitet und auch ein bisschen so dieses, was heißt eigentlich Berater sein, gerade wenn man sehr Junior ist, weiß man das ja so direkt vom Studium, wusste ich auch nicht, was heißt eigentlich so Berater, was mache ich da eigentlich so, was berate ich da eigentlich so. Aber dann das Projektspezifische ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, sei es wirklich mit einem Shadow-Modell, sei es aber auch, dass es mal sein kann, dass man nicht diese Möglichkeit hat, dass wir einen Shadow einsetzen können. Aber da wir eben diese enorme Breite an Wissen im Unternehmen haben, haben wir da halt auch viele Instrumente aufgesetzt, um uns dann gegenseitig halt zu fördern und weiterzubilden. Auch wenn man vielleicht nicht im Projekt direkt zusammenarbeiten kann, das kommt auch vor. Aber dann hat man zumindest mit seinem Team ja auch Leute, die jetzt wie ich mit meinem Team Requirements Engineering Integration helfen kann. Was heißt das eigentlich? Und sagen kann, hier, du musst die Integrationspattern können. Was heißt das? Welche gibt's da eigentlich? Und so weiter, dass man sich da ja so ein bisschen dann trotzdem unterstützt und nähert.
Cool. Irgendwas zu ergänzen noch?
Also du hattest den Onboarding-Prozess und Buddy oder Paten, je nachdem, wie man das bei uns nennt. Da gibt es, glaube ich, alle möglichen Begriffe. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir bei uns auch spezifisch ausgearbeitet haben, wo wir wirklich gefragt haben, was braucht ihr denn, wenn ihr bei ICOA startet? Dass man auch immer nochmal drauf geschaut hat bei uns. Hat das denn so, wie der Prozess jetzt bei euch war, war das gut? So, und dann haben wir entsprechend Feedback aufgenommen, haben beispielsweise bei uns im Bereich auch gesagt, okay, was den Leuten gefehlt hat, ist, wir haben verschiedene Rollen. Was machen diese Rollen denn überhaupt? Gerade wenn man vom Studium kommt, hat man vielleicht das eine oder andere schon gehört, aber dass wir natürlich, ne, wie wir im Bereich entsprechend aufgebaut sind oder wie ICO aufgebaut ist, dass man da nochmal wirklich spezifisch zu spricht und beispielsweise sich die, sag ich mal, zentralen Rollen einmal vorstellen. So haben wir entsprechend gesagt, gut, nehmen wir mit das Feedback. Haben gesagt, okay, wir machen jetzt immer eine Onboarding-Woche. Am Ende dieser Woche, wenn ihr euch ein bisschen eingearbeitet habt, mal alle Leute kennengelernt habt, ein bisschen euer Equipment bekommen habt, machen wir einmal so einen kurzen Termin, wo sich bei uns im Bereich die zentralen Rollen einmal vorgestellt haben. 5 Minuten, kurz was Persönliches sagen, welche Rolle habe ich denn inne, was macht die Rolle überhaupt? So, und dann hat man zumindest gefühlt bei uns schon mal viele aus dem Bereich gesehen, schon mal gehört, die haben einen selber schon mal gehört und gesehen, was auch schon mal hilft, um, ja, sage ich jetzt mal, diese erste Barriere so ein bisschen zu brechen. Weil natürlich, wenn man vom Studium kommt, so war das bei mir ja auch, ist man, also nicht alle, aber viele sind dann, würde ich jetzt mal sagen, schon ein bisschen zurückhaltender, erstmal abwarten, ne? Oh, große weite Welt, oh, die Person hat schon super viel Erfahrung, schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Da sage ich jetzt eher nichts mal gegen, wenn der irgendwas oder diejenige irgendwas sagt. Aber bei uns ist es wirklich, da kann man auch einfach seine Meinung entsprechend dann zu sagen. Und wir ermutigen auch, dass man halt auch wirklich, wenn man Ideen hat, die auch kundtut, dann kann man die erörtern und entweder sagt man, passt oder entsprechend passt nicht. Aber aus meiner Perspektive versuchen wir zumindest zu schaffen, eine Umgebung, in der auch Juniore-Kollegen sehr schnell ankommen können und sich sehr schnell wohlfühlen können. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Ist auch, denke ich, in der heutigen Zeit mit einer der wichtigsten Punkte, in meinen Augen zumindest auch als einer der vielleicht etwas jüngeren Generationen. Genau, wenn ihr jetzt ICO-Rianerin oder ICO-Rianer werden wollt, ihr findet die ganzen Links in der Beschreibung. Dort findet ihr die ganzen Jobausschreibungen und könnt auch gerne, denke ich mal, Chris und Lena über LinkedIn schreiben. Ihr seid auch verlinkt. Und jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss. Immer so ein bisschen noch zu einer persönlicheren Note. Wie steht's bei euch mit Podcasts? Habt ihr Lieblingspodcast? Wenn nicht, auch überhaupt gar nicht schlimm. Gerne einfach andere Empfehlungen. Lieblingssong aktuell, Lieblingsfilm, Serie, Bücher. Gerne irgendwelche anderen Tipps.
Ja, bei mir mit Podcasts, was ich privat höre. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ja so ein bisschen so ein Sportnerd. Das heißt, ich höre Sportpodcasts. Viel auch im Footballbereich. Das heißt, der andere kennt es vielleicht, den Football Bromance Podcast. Höre ich persönlich immer ganz gerne, weil das auf der einen Seite inhaltlich gut informiert wird, auf der anderen Seite hat man auch immer mal einen Lacher dabei.
Oh, dementsprechend.
Genau, ist eine gute Unterhaltung. Man kann das gut nebenbei hören beim Sport, beim Saugen. Ja, beim Saugen ist ein bisschen laut, aber man kann ihn gut nebenbei hören. Beim Wäscheaufhängen, das ist ein besseres Beispiel, das ist ruhiger. Ne, man kann ihn gut nebenbei hören. Ansonsten höre ich auch gerne Macht und Millionen Podcast. Da geht es eher so um Wirtschaftskrimis, die nochmal beleuchten aus der Vergangenheit. Das fand ich immer ganz spannend, weil man manchmal ein bisschen was schon mitbekommen hat zu einzelnen Themen, aber viele Sachen halt passiert sind, bevor man das wirklich wahrgenommen hat, wirklich aktiv. Dementsprechend machen die ein paar Sachen aus der, die schon länger her sind, ein paar Sachen, die wirklich gerade präsent sind. Und das finde ich immer ganz spannend, weil so lernt man auch mal nochmal eine andere Seite kennen und nochmal ein paar mehr Hintergrundinformationen. Also die beiden Podcasts stehen bei mir auf jeden Fall ganz oben.
Spannend.
Ja, neben meinem eigenen Podcast, HDW, der PMO Talk, wo es vor allem um PMO und Projektmanagement geht, ist mir, wie ich ja schon erwähnt habe, das Thema Female Empowerment ein Herzensthema. Das heißt, ich höre durchaus Podcasts in die Richtung, also so ein Madame Moneypenny, wo es um finanzielle Unabhängigkeit für Frauen geht, oder auch Fast and Curious, die auch einfach viel nett plaudern, aber wo man irgendwie immer noch was mitnehmen kann. Das ist durchaus, ja, das, was mich interessiert, wo ich viel mit mich mit beschäftige. Ansonsten auch an Büchern. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, auf so einem Selbstoptimierungs, bin ich auf einem Selbstoptimierungstrip? Das klingt ein bisschen hochnäsig, ne? Aber so Bücher wie die 1%-Methode oder solche Geschichten, wo man sich einfach ein bisschen, ja, mit selbst optimiert oder sein Leben optimiert. Ansonsten von Serien bin ich irgendwie immer da, was so gerade ganz aktuell ist, also so Fallout oder so, was so ganz aktuell rauskommt, das wird erstmal geguckt und dann, ja.
Spannend, da habt ihr einige Vorschläge, also könnt ihr euch gut durcharbeiten hoffentlich. Jetzt ganz zum Schluss nochmal, habt ihr noch irgendetwas, was ihr den Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchtet? Irgendwas Inspirierendes, irgendwas zum Abschluss einfach?
Ja, ich glaube, wenn man mal so eine Klammer um das Ganze einmal ziehen möchte, ne? Wir kommen natürlich aus der Beratung. Das heißt, wir sind ein Beratungsunternehmen. Das Erste, was man hört, Beratung, ist natürlich, viel, viel Reisen. Sehr viel vor Ort beim Kunden sein. Wenn man das vor Corona mal betrachtet hat, dann war das auch wirklich so. Da war man mindestens 4 Tage die Woche beim Kunden vor Ort und hat entsprechend dort gearbeitet und ist dann am Donnerstagabend oder so wieder zurückgereist. Da muss man wirklich sagen, hat Corona wirklich positiv gewirkt, weil die Kunden dadurch gemerkt haben und man selber dadurch auch gemerkt hat, das Ganze geht auch remote. Man muss gar nicht immer nur vor Ort sein. Dementsprechend ist Beratung mittlerweile bei uns wirklich sehr flexibel geworden. Das heißt, es ist wirklich vom Kunden abhängig. Einige Kunden sagen, wir wollen euch eigentlich gar nicht hier haben, macht alles komplett remote, das klappt super. Andere Kunden sagen, ja, so zwischendurch mal remote sein wäre schon ganz gut. Auch je nachdem, was gerade ansteht, wenn irgendein Workshop ist, ist so, Workshops sind immer besser, wenn die wirklich in Präsenz sind, weil das nochmal ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl entsprechend schafft. Und es gibt auch andere Kunden, die sagen, nee, bitte kommt wirklich relativ viel wieder vor Ort. Da sind wirklich alle ganz unterschiedlich gestrickt. Wir richten uns dann normalerweise wirklich nach dem Kunden, was die sagen, was sie im Projekt gerne haben möchten. Natürlich schauen wir auch immer drauf, was sind so die individuellen Wünsche unserer Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe gerade ein junges Kind zu Hause, ich will jetzt nicht jede Woche reisen, schaut man natürlich, dass man das irgendwie in den Projektalltag mit einbringt und dann schaut, dass die Person eher auf ein Projekt kommt, wo man vielleicht nicht so viel reisen muss oder was in der Nähe des Zuhauses irgendwie ist, wenn das möglich ist. Dadurch, dass wir mittlerweile verschiedene, ja, Projektkonstellationen beim Kunden haben, lässt sich das aus meiner Sicht mittlerweile besser darstellen, als das früher noch der Fall war. So, ich glaube, das kann man so als Grundgedanke mal sagen. Beratungsgeschäft ist nicht mehr so viel Reiserei wie früher.
Definitiv, das glaube ich, freut uns alle. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch, nicht nur deswegen, aber mit ein Grund, warum man noch dabei ist, eben, dass es sich gewandelt hat und dadurch eben einfach auch insgesamt anders geworden ist. Weil ich muss schon sagen, dass man sich natürlich irgendwie, man wird nicht jünger, sondern eher älter, die Frage stellt, wie lange will man das noch machen, dass man wirklich so lange mal weg ist von zu Hause und unterwegs ist, und die Kollegen mit Kindern, da muss das noch viel schlimmer sein, wenn man irgendwie so viel weg ist. Und da sich das gewandelt hat, sind jetzt einfach auch, es ist einfach mehr möglich. Ja, ansonsten, seid einfach ihr selbst, aber traut euch auch. Also ich weiß, dass ich am Anfang auch viel irgendwie gestruggelt habe und versucht habe, irgendwie zu gucken, was muss man eigentlich können. Und diese Stellenanzeigen sind auch irgendwie immer nicht hilfreich. Da steht immer so viel drin, wovon ich irgendwie vielleicht 2 Wörter kenne, den Rest noch nicht mal genau weiß, was das ist. Das dann google und denke, ja, nee, das kann ich überhaupt nicht. Aber genau, sich einfach mal zu trauen. Es ist auch gut zu wissen, was man will, aber trotzdem irgendwie offen zu bleiben, flexibel zu bleiben, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, sich auszuprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und genau, ansonsten einfach man selbst zu bleiben und ja, sich auszuprobieren und sich einfach mal zu trauen und Sachen, ja, zu machen.
Und zu schauen, ob man in den E-Core-Fit passt.
Ja, genau.
Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, dass ihr hier wart und mit mir die Podcast-Aufnahme gemacht habt. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.
Dankeschön.
ITCS, Pizza Time Podcast.